Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
5 von 10.000. Das ist die Grenze. Wenn nicht mehr als 0,05% der Menschen von einer Erkrankung betroffen sind, dann wird diese als selten eingestuft. Definiert von der Europäischen Union. Momentan sind mehr als 6.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen bekannt. Jährlich kommen da neue dazu. Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge 4 Millionen Betroffene. Hallo zusammen, ich bin Martin Hoffmann und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gentechnik und wir gehen der Frage nach, ob Gene unsere Zukunft vorhersagen können. Und dafür bin ich nach Tübingen gereist. Ich stehe hier auf dem Gelände von der Uniklinik. Aber nochmal zurück zu den seltenen Erkrankungen. Über 70% davon sind genetisch bedingt. Die meisten dieser Erkrankungen sind nicht heilbar, die Symptome aber behandelbar. Dazu muss man aber erstmal genau wissen, um welche Erkrankung es konkret geht. Und hier kommt bereits heute Gendiagnostik zum Einsatz. Die Symptome alleine führen nämlich nicht immer zum Ziel. Ich muss sagen, ich finde das unglaublich beeindruckend, was da heute schon alles möglich ist. Aber bei all den Möglichkeiten stellt sich natürlich auch die Frage, wie Gentechnik gerade im medizinischen Bereich gesetzlich geregelt ist. Denn wo so viele Möglichkeiten sind, ist leider auch Missbrauch oft nicht weit. Welche Methoden sind also erlaubt und ethisch vertretbar? Immerhin schenkt uns die Gentechnik ja auch Medikamente und hilft uns, Erbkrankheiten zu identifizieren. Außerdem können Tests während der Schwangerschaft Anomalien beim ungeborenen Kind feststellen. Die Frage bleibt, wollen wir das alles überhaupt? Wir gehen dorthin, wo Gentechnik heute schon angewandt wird. Nach Tübingen ins Institut für medizinische Genetik und angewandte Genomik. Hier treffe ich Professor Dr. Olaf Ries. Er ist Institutsleiter und Sprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen der Uni Tübingen. Aus Freiburg kommt Professor Dr. Johannes Bold vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin dazu. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ich genau hin muss. Das Institut für medizinische Genetik und angewandte Genomik ist im Gebäude der Frauenklinik untergebracht. Ich muss in die 7. Etage und die Aufzüge sind da hinten. Okay. Das Institut wurde übrigens 1966 gegründet und ist heute führend im Bereich der Humangenetik. Und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Professor Dr. Ries und Professor Dr. Bold.
Hallo, Herr Professor Ries, hallo, Herr Professor Bold. Schön, dass wir uns heute hier treffen und über dieses wirklich extrem spannende Thema, über das ich am Anfang der Recherche sehr, sehr wenig wusste, sprechen können. Und ich bin gespannt. Ich habe hier einige Lücken bei mir und ich hoffe, Sie werden mir da helfen können. Herr Professor Ries, was meinen Mediziner, was meinen Medizinerinnen, wenn Sie von Gentechnik sprechen? Das ist ja schon ein sehr, sehr weites Feld.
Gentechnik auch in der Medizin ist schon extrem breit und reicht einfach von der Herstellung von Medikamenten beispielsweise, also gentechnisch hergestellte Medikamente, bis hin zur genetischen Diagnostik.
Und in welchem Bereich sind Sie tätig?
Wir sind speziell als Humangenetiker im diagnostischen Bereich tätig, was letztendlich aber die Voraussetzung auch ist, um eine zielgerichtete Therapie dann beim Patienten anzuwenden.
Und wo würden Sie sagen, in welchen Fällen wird Gentechnik, also jetzt in Ihrem Bereich oder in der Medizin, aktuell am häufigsten angewandt?
Wir haben ja in der Welt 3 schwere Jahre hinter uns, also beispielsweise Covid-19. Und was man da vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass die Medikamente zur Vakzinierung gegen SARS-CoV-2-Infektionen wirklich gentechnisch hergestellt wurden. Das war also ein großer Erfolg, auch quasi wie schnell wirksame Vakzinierungsmittel hergestellt wurden. Aber der Bereich geht natürlich sehr viel breiter. Also wir sehen, dass sehr viele Medikamente in der Tumortherapie gentechnisch hergestellt werden. Was viele Leute vielleicht auch nicht wissen, dass zum Beispiel das Insulin in großen Fällen gentechnisch hergestellt wird. Also eine große Breite von Infektionskrankheiten, häufigen Erkrankungen, Tumorerkrankungen bis hin zu ausgewählten seltenen Erkrankungen, wo wir auch zielgerichtete Medikamente dann für diese Erkrankung letztendlich haben. Und was man eben nicht vergessen darf, ich habe es bereits erwähnt, bevor man eine solche Medikamente anwendet, in aller Regel, SARS-CoV-2 war dann eine Ausnahme, aber es gehört erstmal eine Diagnostik dazu und die Diagnostik ist für viele Bereiche eine humangenetische oder eine pathologische Diagnostik.
Professor Bold, was sollten ein Patient oder Patientin vorab bedenken, wenn sie sich auf eine Erbkrankheit testen lassen?
Ja, man sollte sich fragen, also was mache ich mit den jeweiligen Resultaten? Ja, also insbesondere, wenn ich das Resultat bekomme, sie haben die entsprechende genetische Veranlagung für das Auftreten so einer Erkrankung. Was mache ich damit? Ja, und da, ich glaube, also aus meiner Sicht wäre immer sehr relevant, wie sicher, wie gewiss ist diese Prädiktion, diese Vorhersage. Gibt genetische Erkrankungen, da ist man nahe bei 100%. Und ich denke jetzt immer an Huntington, das ist so das eine Beispiel, was man da immer so hat, auch in der Literatur. Also da kann man mit fast 100%iger Sicherheit sagen, wenn sie mal 40 sind, dann wird das auftreten. Und gleichzeitig hat man nichts therapeutisch in der Hand, ja, was diese Krankheit wirklich dann verhindern oder bessern könnte. Und das ist natürlich die Frage, will ich, wenn ich, sagen wir, 20 bin, wissen, dass ich 20 Jahre später eine bestimmte Erkrankung kriegen werde, wie ein Schicksalsschlag, den ich wie so ein antikes Orakel ja mir vorhersagen lassen kann. Viele Patienten werden wahrscheinlich sagen, ja, will ich, weil ich dann mein Leben vielleicht darauf einstellen kann. Andere Patientinnen werden vielleicht auch sagen, das will ich lieber nicht wissen, ich möchte mein Leben unbeschwert leben können. Ja. Also das ist dann wirklich, diese Frage muss man sich stellen. Und vielleicht auch, das finde ich auch eine wichtige Frage, die, glaube ich, nicht immer so breit diskutiert wird. Also wenn man es mit Vorhersagen zu tun hat, die mit so einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einhergehen. Also nicht 100%, ja, sondern, was weiß ich, sie haben eine um 20, um 30, um 60% erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber der Normalbevölkerung, dass sie innerhalb von 20 Jahren eine bestimmte Erkrankung entwickeln werden. Was mache ich mit diesem Wissen? Ja? Ab wie viel Prozent erhöhter Wahrscheinlichkeit sage ich, jetzt tue ich alles, um, was weiß ich, meinen Lebensstil umzustellen, um das irgendwie hinauszuzögern? Und bis wann ist es mir egal? Ja, ist ja letztlich ganz willkürlich. Und das sollte man sich vorher überlegen. Wie würde ich damit umgehen? Was tue ich denn damit? Bringt mir das wirklich was?
Also vielleicht kann ich gleich nochmal bestätigen, also alles, was Sie sagen, kann ich nur vollkommen unterstützen. Also sprich auch genetische Diagnostik nicht kann, sondern muss im Kontext einer medizinischen Gesamtbetreuung gemacht werden.
Ja.
Und wir müssen so weit denken, was passiert dann, wenn wir die Diagnosen rausgeben, mit welcher Sicherheit, haben Sie schon angesprochen. Sie haben auch angesprochen, dass unsere Pflicht ist und Verantwortung als Ärzte natürlich auch auf das Recht auf Nichtwissen hinzuweisen und das zu besprechen. Also nicht jeder Patient ist in jeder Situation bereit auch für die Aufnahme eines Tests oder seines Testergebnisses.
Wie ist es denn bei Ihnen jetzt mal ganz praktisch gesprochen? Also Sie haben ja Patienten hier, das ist wahrscheinlich relativ oft, dass sowas auch mal vorkommt. Was raten Sie den Menschen?
Also erstmal, es kommt täglich vor, weil es unsere Pflicht ist, darauf hin zu beraten und die Patienten vorzubereiten auf die Ergebnisse vom Test. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, einmal in einem Patient, der betroffen ist, der Symptome hat und der endlich wissen möchte, was ist die Ursache.
Genau, was habe ich gerade?
Genau. Ja. So, ja. Aber wir müssen trotzdem, und das haben Sie völlig richtig gesagt, genetische Erkrankungen sind in der Regel Familienerkrankungen. Die haben also eine Bedeutung über den Patienten hinaus. Also sprich, wenn wir eine genetische Veranlagung für eine Brustkrebsmutation haben, kann das dann eben auch die Schwester, die Mutter und so weiter mit betreffen. Und wir müssen das vorher beraten, was bedeutet das für ihre Familiensituation, vielleicht für ihre Kinder und so weiter. Also in diesem Kontext, bevor wir überhaupt den Test machen. Bleib einfach hier stehen. Also wir befinden uns hier in der 7. Etage des Instituts für medizinische Genetik und angewandte Genomik, also ein komplizierter Name. In dem Bereich ist die Zytogenetik beheimatet. Also die Zytogenetik sind die Chromosomen. In diesem Bereich können wir nicht reingehen, weil dort die Zellen kultiviert werden, vorgeburtlich angesetzt werden. Da sind wir sehr streng wegen Kontamination. Deswegen ist das ein Bereich, den wir so nicht begehen können. Und dann kommen hier die ganzen Blutproben an, die extern oder intern zu uns geschickt werden, dann wird dieses Erbmaterial hier isoliert. Erbmaterial ist Gott sei Dank sehr stabil über viele Jahre. Sie haben sicherlich gehört, dass man Ötzi und Mumien und so weiter, selbst die mit der DNA-Analyse analysieren kann. Also das ist von der Seite her ein sehr stabiles Medium, mit dem wir umgehen können. Wir gehen aber jetzt in die achte Etage, wo wir diese komplexen Analysen dann letztendlich durchführen. Und da gehen wir einfach hier hin.
Waren Sie alle auf die genetischen Analysen selber oder gibt es auch externe Labore, mit denen Sie da
zusammen? Ja, also wir machen fast alles selber.
Ah, ja.
Es gibt ein paar Analysen, sogenannte epigenetische Analysen, die wir nicht machen. Also die verschicken wir und manche der wenigen zielgerichteten Fragestellungen, wo wir glauben, dass der Aufwand, den wir betreiben, vielleicht höher wäre als
in
den anderen Laboren.
Ja, verstehe.
Da geht man dann nochmal gleich.
So.
zeige es mal so.
Okay, jetzt wird es wirklich.
Jetzt wird es spannend.
Jetzt wird es so, sehr, sehr spannend.
Tiefkühlräume und so weiter, wo DNA gelagert werden. Sie sehen das dort hinten in diesen Boxen, wo dann DNA quasi gespeichert werden. Vor der Analyse, nach der Analyse.
Welche Temperatur haben wir hier drin?
Hier haben wir 4 Grad, dort haben wir 20 Grad, minus 20 Grad drin. Und wir lagern einen Großteil der Proben allerdings bei minus 80 Grad.
Jetzt betreten wir das eigentliche Labor. Ich sehe da gerade genetisches Labor, Sicherheitsstufe 1. Dann gehen wir rein. Also hier sieht es definitiv aus wie ein Labor.
Sie sehen hier so Robotics, also Pipettierstationen. Sie sehen, dass das ziemlich komplex ist. Die fahren dann quasi einmal am Tag, kann man sehr, sehr viele Proben parallel prozessieren. Das ist extrem wichtig, weil letztendlich man sagen muss, dass wir natürlich sonst Verwechslungen auch haben könnten bei fehlerhaften Pipettieren. Und so ist die Position A1 immer A1. Und wir haben einen sehr hohen Qualitätsstandard.
Jetzt haben wir gerade hauptsächlich über Menschen gesprochen, die das selbst entscheiden können, also selbst für sich entscheiden können, ob sie eben so eine Diagnose haben möchten oder ob sie auf Genebene untersucht werden möchten. Jetzt gibt's ja natürlich auch, umso jünger wir werden, umso weniger können das die Menschen selbst entscheiden. Also wenn wir bei Kindern über Kinder sprechen, wenn wir über Babys sprechen, bis hin zu den Ungeborenen. Das ist natürlich dann auch nochmal, ich sage jetzt mal, auch wieder eine Verantwortungssache, auch am Schluss auch wieder eine ethische Frage natürlich. Wie früh sollte man denn die genetischen Anlagen detektieren?
In der Medizin haben wir eine klare Indikation. Also sprich, wenn bei dem Baby Fehlbildungen sind im Ultraschall und, ich betone das und die Eltern wissen wollen, ob es vielleicht eine genetische Ursache sein könnte, dann machen wir auch eine genetische Diagnostik. So ist quasi die Indikation uns zulassen. Demzufolge ist also nicht die Frage, wie früh kann man gehen, sondern was ist die Indikationsentscheidung dafür. Wenn jemand kommen würde mit ohne Symptome des Babys während des Ultraschalls, ohne eine besondere Indikation, dass eine familiäre Mutation schon gefunden wurde und so weiter. Also ich sage jetzt mal im Sinne eines vorgeburtlichen Screenings, dann würden wir das nicht tun. Es besteht auch keine klinische Indikation dafür.
Wie funktioniert denn eigentlich genetische Diagnostik genau? Kann man das, ich sage es mal so laienhaft wie möglich, können Sie das so laienhaft wie möglich mal erklären, wie das funktioniert?
Die genetische Diagnostik basiert in den allermeisten Fällen auf unserem Erbmaterial, der sogenannten DNA. Diese wird vervielfältigt, diese Schnipsel in millionenfacher Ausführung markieren wir mit Fluoreszenzfarbstoffen und diese Fluoreszenzfarbstoffe werden dann letztendlich von einem Lasersystem erfasst, über Computer zusammengefügt und dann haben wir Millionen von Schnipseln, die wir bioinformatisch zusammenbringen. Dann haben wir erstmal das genetische Erbmaterial eines Patienten generell. Wir beide unterscheiden uns in mehr als 4 Millionen Spots. Wir haben dann also in der Diagnostik die Verpflichtung zu sagen, welche von diesen 4 Millionen Varianten sind einfach normale Varianten, ohne dass sie eine Krankheitsdisposition haben. Welche sind in den bestimmten Genen für diese Erkrankung, die wir suchen und welche von den Veränderungen, die dann übrig bleiben, könnten den Effekt haben, dass sie das Genprodukt funktionell aussetzen. Und aus diesen Informationen, die wir dann mit Datenbanken, Software-Tools und so weiter erarbeiten, wird dann ein Bericht erstellt.
Sie haben gerade gesagt, Erbkrankheiten spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Habe ich da jetzt richtig rausgehört? Und auch die Frage einfach an Sie beide wieder, ist es eigentlich dann theoretisch möglich und vielleicht sogar auch praktisch, dass wir Erbkrankheiten komplett eliminieren könnten?
Vielleicht eine ganz einfache Antwort, nein. Und zwar deshalb, weil ungefähr 60% aller Kinder mit Behinderung, die wir heute sehen, haben eine genetische Ursache, die aber de novo neu entstanden ist in der Samenzelle beziehungsweise in der Eizellreifung. Und aus diesem Grunde kann man eigentlich das schon nicht erreichen. Allerdings sieht man bei großen Screenings in manchen Ländern, ich sage jetzt mal gerade China, die so ein vorgeburtliches Screening für Trisomien machen, wie Trisomie 21 beispielsweise, dass dort in manchen Bezirken auch aufgrund des gesellschaftlichen Druckes, den man dort ausübt, auch Kinder mit einem Down-Syndrom nicht mehr geboren werden. Also das ist etwas, was wir in Deutschland Gott sei Dank nicht haben. Also zumindest nicht als Gesellschaft oder als Staatsdoktrin, wie es ein bisschen in China ist. Natürlich offerieren wir auch bei uns Familien, die ein behindertes Kind haben, die Möglichkeit einer Option, sagen wir mal, mit einer genetischen Diagnostik auch auf ein Kind, welches nicht die genetisch bedingten Veränderungen hat.
Das heißt, also nochmal das Beispiel China anzusprechen, bei den Ungeborenen wird Trisomie 21 oder die Möglichkeit auf Trisomie 21 erkannt und daraufhin finden viele Schwangerschaftsabbrüche statt.
Das findet auch in Deutschland statt, auch das können wir hier in Deutschland tun. In China ist allerdings dieser gesellschaftliche Druck oder der staatliche Druck, dass man Kinder mit einer Trisomie 21 nicht gebärt, so hoch, dass dort quasi fast nicht mehr stattfindet. In Deutschland sehen wir unsere Verantwortung, auch darauf hinzuweisen, dass Kinder mit einer Trisomie 21 durchaus also Begabung haben, musikalische Begabung zum Beispiel, dass sie durchaus förderungswürdig sind und auch lernen können. Und wir sehen sehr, sehr viele Kinder auch, die, sagen wir mal, auch im Sinne zwar eingebettet in betreutes Wohnen und so weiter, aber sehr eigenständiges Leben auch führen. Und auch das ist wirklich lebenswertes Leben. Und das müssen wir, haben wir die Verantwortung, das den Eltern auch diesbezüglich zu beraten.
Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Pränataldiagnostik. Und ja, Sie haben gesagt, das wird uns in Zukunft wahrscheinlich auch in Deutschland noch mehr beschäftigen oder wieder mehr beschäftigen als bisher. Ja, das ist sicher gut möglich. Und ich glaube, es ist eben ethisch dann auch ein wichtiger Punkt. Ja, also wofür genau machen wir diese Art von Diagnostik dann? Welche Handlungsoptionen ergeben sich denn daraus? Ja, das wäre immer so ein bisschen der ethisch, glaube ich, dann entscheidende Punkt. Und natürlich gibt es auch im Rahmen der Pränataldiagnostik ja immer Fälle, wo man sofort auch therapeutisch intrauterin operieren kann, ja, oder solche Sachen. Also ja, auch alles Hightech und spannend und gut, dass es das gibt. Aber wir haben eben auch immer wieder dann die Fälle, und Trisomie 21 ist, glaube ich, ja das eine große Beispiel dafür immer, wo wir etwas diagnostizieren können, wo gar nicht klar ist, ist das jetzt für dieses Kind denn wirklich eine Belastung, ein Leid, so zu leben, wird es früh sterben, unter welchen Bedingungen und so weiter. Alles bei Trisomie 21 ja keine wirklich relevanten Fragen. Ja, das Spektrum ist relativ weit, was es gibt an Entwicklungen bei Trisomie 21, aber viele Kinder mit dieser genetischen Auffälligkeit, denen geht's gut und sie haben gesagt, können Begabung haben und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, da ist dann die Frage, also diagnostizieren wir so etwas vorab? Und was tun wir denn dann? Ja, und in Deutschland, wenn man es im Rahmen der Pränataldiagnostik macht, ist eben die Option dann der Schwangerschaftsabbruch, ja, der einzige, den man dann hat, wenn man das Kind nicht austragen möchte. Was, ja, wollen wir so etwas akzeptieren? Wollen wir das haben? Wollen wir gesellschaftliche Entwicklungen, die ja vielleicht auch ja gar nicht immer so wahnsinnig reflektiert, die einfach immer erstmal sagen, oh, das ist eine Krankheit, das ist eine Behinderung, sowas wollen wir nicht, ja, wollen wir das sozusagen implizit stützen oder nicht? Ja, ich würde ethisch sagen, das sollten wir nicht stützen. Wir sollten für ein Umfeld sorgen, und ich glaube, da gibt es in Deutschland schon auch noch Luft nach oben, für ein Umfeld sorgen, wo Leben mit dieser Art von Behinderung auch sichtbar ist, unterstützt wird und akzeptiert werden kann, ja, von den Eltern, aber auch vom Umfeld. Und ja, ich glaube, da haben wir noch ein Feld nach, noch ein bisschen auch Luft nach oben, was diese Inklusionsgedanken und so weiter angeht, die dann da alle dranhängen, ja.
Wir würden es nie können bei 700.000 Geburten im Jahr in Deutschland, dass wir das in dieser Komplexität und umfassender Weise machen können. Also bei uns eine genetische Beratung dauert ja in der Regel 1 bis 2 Stunden. Wenn man das im pränatalen Setting hätte, würde man das quasi auch als Gesellschaft nicht stemmen können. Ja. Aber was besonders wichtig ist in diesem Kontext zumindest, dass die Teams zwischen den Gynäkologen und den Genetikern, manchmal auch Ethikern, ne? Also so, dass wir dort Neonatologen, wenn es dann also auch hingeht, wie betreut ich das Kind, wenn es geboren wird, bei den Kinderkardiologen, ne? Wenn man einen Herzfehler sieht und so weiter. Also das müssen Teams sein. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man sehr schnell Auffälligkeiten beim Ultraschall auch in größere Zentren überweist. Ne? Dass die Frauen oder die Ehepaare dort in einem größeren Setting von Teams, die untereinander auch sehr klare Absprachen haben, eine gemeinsame auch ethische Vorstellung, Moralvorstellung letztendlich so daran gehen, damit man eben eine gesamtheitliche Betreuung erreicht.
Ist es diese Zusammenarbeit der verschiedensten, ich nenne es mal Fachbereiche, vielleicht auch was in der genetischen Sprechstunde, ich habe gesehen, in Tübingen bei Ihnen wird eine genetische Sprechstunde angeboten. Findet das da auch statt? Oder
immer.
Wie?
Also wir sehen das, glaube ich, generell als auch ein Paradigmenwechsel in der Medizin. Ne? Nicht mehr der alleinige Spezialist entscheidet, sondern die Erkrankung generell werden so vielschichtig und mit vielen Sachen zu betreuen, dass wir eigentlich uns sehr wohlfühlen in interdisziplinären Fallkonferenzen, Tumorboards und so weiter. Also Medizin heute besteht in einem großen Wandel, weil die Daten so komplex sind, Entscheidungen so komplex sind, manche, das haben Sie sehr richtig gesagt, auch genetische Sachen, nicht immer einfach zu interpretieren sind. Also wann kommt es zum Ausbruch von Symptomen? Sind alle Symptome Teil dieser genetischen Erkrankung oder ist das nur ein Teilkomplex von dem, was wir finden? Was passiert, wenn wir nichts gefunden haben? Ja, sagen wir trotzdem, ist eine genetische Erkrankung. Und so dieser ganze Komplex, was bedeutet das? Wie fangen wir die Patienten danach auf? Also wer ist verantwortlich für die Betreuung? Da haben wir auch noch einen weiten Weg, dann letztendlich dorthin zu gehen. Und deswegen gibt es eben immer mehr Zentrenbildung in Deutschland. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir gehen müssen.
Ich habe mich natürlich vorher recherchiert und ich bin sehr schnell über Online-Gentests gestolpert. Also das heißt, dass ich mir online irgendwie das Ergebnis holen kann. Wie seriös ist sowas?
Wir als Ärzte sehen das extrem kritisch, muss man sagen. Also weil das ist über den Preis gesteuert. Man weiß nicht ganz genau, was man danach für Daten bekommt. Man weiß nicht, wie die Daten aussehen. Und wir sehen äußerst kritisch, wenn wir die Ratsuchenden dann bei uns auffangen müssen, die dann irgendein Testergebnis bekommen und sagen, ich kann hier nichts damit anfangen. Und wir sagen, es ist nicht unsere Verantwortung, sondern Verantwortung dieser Firma. So kommerzielle Gentests dürfen in Deutschland nicht angeboten werden, also für Erkrankungen zumindest oder Krankheitsdispositionen nicht. Aber wir sehen eben die Patienten dann in Amerika solche Online-Angebote quasi einzuholen. Und wir haben in Deutschland ein sehr, sehr gutes System, dass wir bei Patienten, dass Versicherungen zahlen müssen für klare Indikationen für einen Gentest. Das ist nicht in jedem Land so. Deswegen ist Amerika eben auch so, dass das so kommerziell angeboten wird. Das heißt, die Patienten, das haben wir ja betont, sind gut eingebettet in eine Vorberatung, auch in eine Nachbetreuung. Und ich glaube, das ist der Weg zu gehen. Aber wir sehen eben gesunde Ratsuchende, die einfach mal so sagen, naja, ich lass mal mich testen und dann auf einmal aus allen Wolken fallen, was sie für eine genetische Disposition dann haben und wie man damit umgehen soll.
Das heißt, bei einer klaren Indikation wird die Gendiagnostik auch von der Kasse bezahlt?
Ja, also für eine seltene Erkrankung, also bei Verdacht auf eine genetische Ursache einer seltenen Erkrankung, bei Verdacht auf eine erbliche Tumorerkrankung, frühen Tumoren und so weiter und bei der Entscheidungsfindung zur zielgerichteten Tumortherapie, damit der Tumor sequenziert. Hier hören Sie auch so ein Hintergrundgeräusch, das ist der Kühlung. Das sind die sogenannten Next Generation Sequenziergeräte.
Also rein optisch muss ich sagen, sehen die aus wie große Drucker aus Großraumbüros erstmal.
Ja, also. Nur dass ein Drucker vielleicht so 50.000 Euro kostet oder sowas. Aber dieses Gerät sind so ungefähr das hintere 1,4 Millionen, das vordere nur eine knappe Million. Also wir reden hier von starken Investments. Vor 20 Jahren wurde das erste Genom, eins der Genome, veröffentlicht damals. Ja. Da haben Wissenschaftler in der gesamten Welt dran gearbeitet, 10 Jahre lang, um ein Genom zu bekommen. Das schätzt man ungefähr im Wert von 3 Milliarden Euro, die man da irgendwo investiert hat, um ein Genom zu machen. Heute machen wir mit so einem Gerät ungefähr 15.000 Genome bei mir im kleinen Labor mit einem der Geräte. Wir können die so ungefähr produzieren an Sachmitteln unter 500 Euro. Also wir haben einen extremen Preisverfall. Und das ist das Tolle auch, warum Technologie, und Sie haben es vorher angesprochen, also auch, sagen wir mal, unsere Vorstellungen, ethischen Grenzen verschieben sich natürlich über Technologie zu gewinnen, über das, was man machen kann. Und wir müssen immer wieder aufpassen, die Grenzen nicht zu überschreiten und neu zu justieren. Aber damit kann man natürlich eben jetzt von einer personalisierten Medizin wirklich reden, weil wir Prädiktionen von Erkrankungen uns leisten können. Wir können einfach Genome sequenzieren, ohne dass wir da eigentlich so stark auf die Kosten gucken müssen.
Professor Ries, bei genetisch bedingten Erkrankungen? Also zum Beispiel eine Tumorerkrankung als Beispiel. Wie läuft es denn da genau? Muss da die Familie auch informiert werden?
In Deutschland ist es wirklich so, dass der Ratsuchende oder Betroffene, die zu uns kommen, quasi uns vorgibt, wer informiert werden darf, einschließlich welcher Arzt genau informiert werden darf und ob wir die Befunde auch für die Familie mit zur Verfügung stellen dürfen oder nicht. Das ist also ausschließlich im Entscheidungsbefugnis des Patienten bzw. des Ratsuchenden. Wir haben sehr quasi nicht direktiv beraten oder beraten auch in dieser Richtung, aber bei den Tumorerkrankungen kann das durchaus kritisch sein, weil wenn ein Patient sagt, er möchte nicht, dass die Ärzte informiert werden, dann sehen wir manchmal wirklich ein fehlendes Betreuungsverhältnis anschließend und wir sehen dann bei sehr traurigen Fällen, muss man sagen, Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben auch eine Manifestation der Tumorerkrankung bei den Ratsuchenden, die anderweits mit einem normalen Prophylaxe- und Screening-Verfahren hätte entweder frühzeitig erkannt werden können oder sogar verhindert werden können.
Professor Bolt, über die allgemeine Entwicklung vielleicht nochmal zu sprechen. Also wie würden Sie sagen, wird Gentechnik und vielleicht in dem Fall eher Gendiagnostik in der Gesellschaft angenommen? Ist es toleranter geworden oder in welche Tendenzen erkennen Sie da?
Also ich glaube, alles, was sich im Bereich Medizin abspielt, wird mit großen Hoffnungen und Erwartungen und Interesse aufgenommen in der Gesellschaft. Und da sehe ich jetzt gar nicht so viel Veränderung über die letzten Jahre hinweg. Und angesichts dessen, was ja auch in der Forschung passiert, und da sehe ich eher gerade auch einen wirklich dynamischen Prozess auch. Das hängt nicht nur jetzt mit der rein medizinischen Forschung zusammen, sondern auch mit dem, was so im Bereich der Datenverarbeitung passiert, der Zugänglichkeit größerer Datenmengen, der künstlichen Intelligenz und was wir da alles haben. Da passiert viel, ja, was glaube ich für innerhalb der nächsten gar nicht so, also da müssen die Zeiträume gar nicht so lang sein, ja, innerhalb der überschaubaren nächsten Jahre werden wir da große Entwicklungen sehen, gerade in diesem Bereich der individualisierten, personalisierten Medizin, wie man das immer so nennt, also der genetisch stratifizierten Medizin, so wäre vielleicht der korrekteste Ausdruck dafür. Da wird viel kommen. Aber ich sehe nicht, dass das so gesellschaftlich jetzt also dass da so ein generelles irgendwie Misstrauen wäre, wachsender oder abnehmender Art, ja, sondern da gibt's erstmal Unterstützung.
Ich glaube, für viele ist die Gendiagnostik so ein Allheilmittel. Also damit könnte irgendwie alles potenziell erstmal gelöst werden. Alle Krankheiten können geheilt werden. Ich glaube, das ist in den Köpfen von vielen irgendwie so verankert. Sie haben es gerade schon relativiert. Also so ist es definitiv nicht. Welche Möglichkeiten gibt's denn? Wie viel Hoffnung kann man den Menschen machen?
Auch das Spektrum ist wieder sehr breit. Und was wir ehrlicherweise auch nicht wissen, ist, wie breitet Gentests in der Bevölkerung wirklich angenommen und umgesetzt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir könnten ein höheres Risiko für Diabetes feststellen. Nicht ein absolutes Risiko, sondern im Vergleich zur Bevölkerung habe ich ein dreifach erhöhtes Risiko für Diabetes oder für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und so weiter. Und die Frage ist nun, was macht der Ratsuchende oder der Patient mit diesem Ergebnis? Also wir geben das durchaus in ausgewählten Fällen mit Beratung und so weiter. Bei Patienten mit einer seltenen Erkrankung schauen wir, ob er zum Beispiel auch ein Risiko für eine familiäre Tumorerkrankung hat im Sinne von einer häufigen familiären Tumorerkrankung. Aber wir haben noch nicht die Analysen, dass wir sozusagen zu den Patienten zurückgehen, fragen, was hat das bewirkt? Sind sie wirklich einmal im Jahr zum Gynäkologen gegangen und so weiter? Oder haben sie wirklich Diabetes, Blutzucker messen lassen und so weiter? Haben sie es weitergegeben in der Familie? Ich denke manchmal, dass Genetik alleine nicht genug als Trigger ist für viele Erkrankungen, wenn man an die häufigen Erkrankungen vor allen Dingen denkt. Aber in der Kombination mit einer anderen Information oder Lebenslage könnte es sein, dass wir damit auch Prävention stärker mit in die Bevölkerung bringen, dass wir in dem Sinne, glaube ich, eine gute Prävention, wenn man es als Erwachsener selbstbestimmt und so weiter mit freier Entscheidung irgendwo haben. Also in dieser Richtung kann ich mir das gut vorstellen.
Jetzt noch die Frage, ich sage jetzt mal nach Tabus in der Forschung oder so Graubereiche vielleicht. Einmal aus der Forschungsseite, aber auch natürlich von ethischer Seite. Also wo sehen Sie Tabus und Graubereiche?
Also ich würde bei mir nicht mal einen Graubereich nennen, sondern ich würde sagen schwarz-weiß. Also ein Bereich, der für mich nicht geht, gar nicht geht, wäre zum Beispiel genomische Fitness. Die wird so diskutiert, im Pränatalbereich insbesondere. Mhm. Also wenn dann, Sie kennen den Film Gattaca zum Beispiel, ne? Also wenn es dann darum geht, besonders fitten, vielleicht noch besonders leistungsfähige Feten zu selektieren in diesem Bereich, die dann vielleicht eine besondere, noch eine Augenfarbe haben, Haarfarbe, eine besondere, wird in Amerika durchaus diskutiert.
Also ist möglich, theoretisch, ist, oder?
Für manche der Bedingungen ist das möglich.
Okay.
Und das ist für mich ein No-Go, weil das sind Eigenschaften und das sagt nichts über eine Qualität von einem Leben, sagt nichts über lebenswertes Leben, sagt nichts über Krankheit, Gesundheit und so weiter aus. Das ist nur, um genomische Fitness zu, so in einem gewissen Sinne zu steigern, das, ich sag's mal ganz kritisch, das Ego der Eltern auf einen besonders guten und fitten Nachkommen zu erzeugen. Das wäre für mich, also kein Graubereich, wäre für mich ganz klar ein No-Go.
Das, also wir diskutieren das in der Medizinethik unter dem Stichwort Enhancement oft. Also sozusagen die Verbesserung menschlicher Fähigkeiten, jetzt unabhängig von der Frage, geht es da um Krankheit oder Gesundheit, sondern wir haben einen gesunden Menschen und gucken uns mal an, wie könnte man ihn denn noch gesünder in Anführungszeichen machen. Also mit anderen Worten, wie passen wir ihn an bestimmte Leistungs- und Wertvorstellungen, die wir vielleicht so haben für unseren Nachwuchs, inklusive der Augenfarbe möglicherweise. Mhm. Da reproduzieren wir letztlich aus meiner Sicht Vorurteile darüber, was Leistung heißt und was lebenswertes Leben heißt, die überhaupt gar keine rationale Grundlage haben. Ja. Sonst, wenn es Richtung Graubereiche und auch Schwarz-Weiß vielleicht geht, der Forschung, das, was mir sofort einfallen würde, sind die Eingriffe, genetischen Eingriffe in die Keimbahn des Menschen, die, also wo es, glaube ich, das kann ich wirklich dann doch mal so sagen, einen ethischen Konsens gibt und auch einen medizinfachlichen Konsens, dass wir das zurzeit, muss man dazu sagen, nicht tun sollten, weil wir zu wenig darüber wissen, was solche Eingriffe auch an Nebenwirkungen haben können. Eingriff in die Keimbahn heißt, so ein genetischer Eingriff, der betrifft dann nicht nur die Person, an der wir diesen Eingriff vorgenommen haben. Also man würde es dann beim Embryo machen. Und das betrifft dann nicht nur diesen einen Menschen, der sich aus dem Embryo entwickelt, sondern eben auch alle Nachkommen dieses Menschen dann. Also mit anderen Worten, wir hätten es dann mit Langzeitwirkungen zu tun. Ja, in der Ethik dann immer ein großes Fragezeichen. Also wie gehen wir mit potenziellen Risiken über so lange Zeiträume hinweg gesehen eigentlich um. Hier, glaube ich, Konsens dann ganz klar. Das sollten wir nicht tun, aber auch da, wie gesagt, ja, auch so wie sich die Fachgesellschaften, die internationalen da zurzeit positionieren, ist immer die kleine Fußnote dabei, weil wir zurzeit noch nicht genug wissen. Ja. Sollten wir mehr Wissen haben, sollten wir anfangen, besser einschätzen zu können, wie wirken sich solche genetischen Eingriffe vielleicht erstmal am Individuum aus. Wenn man daran weiter forscht und das weiterentwickelt, möglicherweise kommt dann doch auch der Tag, wo man dann medizinfachlich zumindest erstmal sagen könnte, wir glauben, wir haben das einigermaßen im Griff, was die Risiken angeht, die unmittelbaren Risiken. Und dann hätten wir, glaube ich, immer noch schon natürlich auch die ethische Frage dann, ja, wollen wir diese Art von Eingriff, die dann nicht nur den einzelnen Menschen verändert, sondern die Menschheit letztlich?
Vielen, vielen Dank, Professor Ries. Vielen, vielen Dank, Professor Bold. Unglaublich spannend, unglaublich viel gelernt. Danke Ihnen.
Sehr gern.
Gerne.
Gendiagnostik ist ein unglaublich komplexes Feld und da wird in den nächsten Jahren auch wirklich noch viel Forschungsarbeit anfallen. Ich muss persönlich sagen, ich finde das unglaublich beeindruckend, was da heutzutage alles schon möglich ist. Denken wir nur an die Screenings von den Ungeborenen zum Beispiel. Oder das Detektieren von seltenen Erkrankungen und die daraus resultierende personalisierte Medizin. Das ist Wahnsinn. Und immer mit dabei die Medizinethik, die die Leitplanke setzt und das medizinisch Mögliche und das ethisch Vertretbare lenkt. Wenn Sie gerne mehr Informationen zum Thema Gentechnik haben möchten, dann kann ich Ihnen unsere Shownotes ans Herz legen. Schauen Sie da auf jeden Fall mal rein, da finden Sie die ganzen Links, die Quellen und können auch nochmal die Zahlen nachlesen, über die wir gesprochen haben. Und ein großer Tipp, gehen Sie auch mal bei Instagram vorbei unter @gesundnah. Hier können Sie Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken. Ich sage mal so, Bewertungen und Kommentare sind natürlich auch eine feine Sache, Sie kennen das. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ich bin Martin Hoffmann, wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.